Ist ja nicht unwichtig, irgendwie motiviert zu sein beim Arbeiten, ne? Aber umgekehrt, kausal wird nicht unbedingt ein Schuh draus, weil nur weil dich etwas interessiert, heißt es eben noch lange nicht, dass du gut da drin bist. Und für die berufliche Orientierung würde ich doch auf jeden Fall dafür plädieren, dass du etwas machst, was in der Schnittmenge von Können und Wollen stattfindet. Also auch nochmal weiter gedacht, es bringt eben auch nichts, und es wird ja so häufig proklamiert, dass du einfach das machen sollst, was du gut kannst, und dann wird dich das schon irgendwie irgendwann glücklich machen. Das reicht eben auch nicht, ja. Also ich war früher mal beim Arbeitsamt, so war das bei uns noch bei der Berufswahl, und dann musste man so Tests machen mit irgendwie Figuren und Würfeln, die man so drehen kann und so. Ich mache das total gerne, weil ich motiviert bin durch Herausforderung, weil ich Brainteaser mag, also war ich irgendwie gut in diesen Würfelsachen und so, ne. Aber erstens habe ich überhaupt kein technisches Interesse und zweitens auch überhaupt gar kein Talent. Das heißt, selbst wenn ich das konnte, wäre ich damit beruflich trotzdem nie happy geworden, weil du nicht konkurrieren kannst mit jemandem, der das genauso gut kann wie du und zusätzlich noch Bock drauf hat. Und deshalb, Interesse alleine reicht nicht. Interesse ist aber auch ein wichtiger Hinweis.
Herzlich willkommen zur 50. Folge im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und hier im Podcast spreche ich über mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund, der verdient sehr gutes Geld, der hat einen Corporate Job, der hat verhältnismäßig wenig Arbeit und sehr viel Zeit dadurch für sich, seine Familie, seine Hobbys, und er kennt ja inzwischen sehr gut, wie das Unternehmen funktioniert. Der weiß einfach, wie der Hase läuft. So. Und da würden jetzt viele sagen, oh, das ist ja ein Traum. Ne? Der verdient gutes Geld, der hat viel Zeit für sich und muss wenig arbeiten. Mega. So einfach war es natürlich nicht. Der ist trotzdem sehr unzufrieden gewesen und merkt, dass der Job irgendwie nur noch so bedingt zu ihm und seinen Bedürfnissen passt. Also der hat ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis einerseits, auch weil er Familie hat, aber da ist auch noch etwas anderes, was irgendwie unerfüllt ist und wo er irgendwie merkt, oh, irgendwie bin ich so ein bisschen frustriert und ich habe einen Veränderungswunsch und irgendwie würde ich gerne was anders machen oder was anderes arbeiten, aber ich weiß nicht so richtig, was das sein könnte. Und das ist ja immer mal wieder so, dass wir vielleicht Lebensphasen haben, in denen wir merken, oh, mich hat vielleicht ein bestimmter Job für eine Weile erfüllt und der passt jetzt gar nicht mehr so richtig. Oder ich stecke schon ganz lange in einem Job fest und eigentlich möchte ich mich gerne verändern. Ich will eigentlich was anderes machen. Eigentlich passt das überhaupt nicht zu mir, meinen Interessen, meinen Fähigkeiten, meiner Person, meinen Werten. Und da möchte ich gerne was verändern. Und genau darüber spreche ich heute in dieser Jubiläumsfolge, der 50. Folge, mit meinem Gast. Ich muss davor kurz sagen, ich finde es echt krass, jetzt einfach 50 Podcast-Folgen hier zu haben und mit euch zusammen diesen Weg gegangen zu sein. Viele Podcasts schaffen es nämlich tatsächlich gar nicht über 10 Folgen, also der allergrößte Teil. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf und es macht mir so viel Freude mit euch. Und deswegen auch nochmal meine große Bitte, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung. Ich bekomme so oft ganz super süße, tolle, nette Nachrichten von euch. Das ist für mich wirklich ein großes Geschenk, wenn ihr das auch auf den Plattformen sichtbar macht, dass ihr diesen Podcast mögt und liebt. Deswegen lasst mir gerne eine Bewertung da und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Und jetzt geht's zu unserem heutigen Gast. Als Unternehmerin und Executive Coach mit dem fachlichen Hintergrund aus Wirtschaftswissenschaften und Organisationspsychologie begleitet Ragnhild Struss seit mehr als 20 Jahren Menschen dabei, ihre berufliche Erfüllung zu finden und persönlich sowie auch professionell zu wachsen. Ich verfolge Ragnhilds Arbeit schon unglaublich lange. Ich glaube seit 2017, also wirklich lange, weil sie einfach phänomenal gute Arbeit macht und echt der Nummer 1 Karrierecoach in Deutschland ist, meiner Meinung nach. Und ihr habt richtig Glück heute, nämlich könnt ihr neben dem Interview, was wir jetzt gleich hören werden, auch richtig absahnen heute. Und zwar verlosen wir unter allen Zuhörenden 3-mal die Teilnahme an ihrem ganz frisch veröffentlichten Jobcrafting-Kurs im Wert von 590 Euro. Und dieser Kurs hilft euch dabei, dass ihr eure berufliche Identität und Vision weiterentwickeln könnt und schauen könnt, Mensch, was von dem, was ich da gerade tue, passt denn eigentlich wirklich zu mir? Wer bin ich und wo spiegelt sich das in meiner Arbeit wieder? Wie kann ich eine noch bessere Passung finden zwischen mir und meinem Job? Wo kann ich mich vielleicht da auch verändern, damit ich noch zufriedener bin mit meinem persönlichen und beruflichen Setup? Dieser Kurs, der findet komplett remote statt und auch on demand, das heißt selbstgeführt. Kann es nach eigenem Tempo gemacht werden. Es gibt ganz viele Videos da drin. Es gibt ein Workbook, es gibt KI-Prompts und Persönlichkeitstestverfahren. Also wirklich alles dabei und kann komplett eigenständig selbstgeführt gemacht werden. Ist auf ungefähr 7 Wochen angesetzt. Mit Hilfe von KI kann es auch innerhalb von ungefähr 2 Wochen gemacht werden. Also wirklich richtig stark, weil man da nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen kann, wer bin ich, wo spiegelt sich das in meinem Beruf wieder und was kann ich da eventuell verändern, damit ich noch zufriedener bin mit meinem Beruf und meinem Alltag und dem, was ich da jeden Tag eigentlich so tue. Was müsst ihr jetzt dafür machen, damit ihr das gewinnen könnt? Ihr könnt hier in den Shownotes einmal das Formular ausfüllen mit eurem Namen und eurer Mailadresse. Der Teilnahmeschluss, der ist am 15.12. um 0 Uhr. Und die GewinnerInnen für diese 3 Jobcrafting-Kurs-Teilnahmen werden dann zufällig ausgelöst und am 16.12., wenn also die nächste Folge rauskommt, per E-Mail benachrichtigt. Also alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes und dann lasst uns jetzt einmal ins Interview starten. Hallo liebe Ragnhild, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Du Ragnhild, ohne dass du es weißt, nenne ich tatsächlich in meinen Vorträgen sehr oft ein Zitat von dir und das würde ich jetzt gerne auch einmal hier teilen und dich dann mal ganz kurz dazu befragen. Und zwar hast du einmal gesagt in einem Interview, überall da, wo dein gelebtes Leben nicht mit deiner Person übereinstimmt, da verlierst du Kraft, weil du es irgendwie ausgleichen musst. Und das hat mich sehr stark erinnert daran, dass ja viele Menschen oft auch einen fremdbestimmten Weg wählen, ne? Weil da ist man irgendwie gerade 18 und dann geht man vielleicht in den Job, weiß nicht, du wirst jetzt Jurist, weil deine Eltern sagen, oh, das ist ein angesehener, gut verdienender Job. Aber vielleicht stimmt das gar nicht mit den eigenen Interessen und der eigenen Persönlichkeit überein. Und so läuft man dann diesen Weg und irgendwie verliert man immer mehr Kraft, wenn man merkt, man ist unzufrieden. Vielleicht meldet sich der Körper, ne, und man fühlt sich irgendwie unwohl oder kriegt vielleicht sogar Krankheiten, ne, weil man einfach so sehr unter Spannung steht. Und das ja, ist ein Zitat, was ich sehr liebe von dir. Und ja, deswegen mal kurz so die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt, dass meine Arbeit wirklich zu meiner Persönlichkeit passt oder ich eben nur fremde Erwartungen erfülle und dadurch vielleicht eben Kraft verliere?
Also erstmal ist es ja so, dass diese Erwartungen von anderen eine Anpassungsmöglichkeit sind, mit denen ich versuche, Verbindung herzustellen. Also wenn du dich mal so fragst, okay, wann entspreche ich eigentlich einer Erwartung oder einer Anforderung von außen, dann ist das meistens, wenn ich in der Rolle, in der ich zu diesem Menschen stehe oder in der Beziehung, irgendwie Nähe und Bestätigung suche. Und das ist ja erstmal ein total menschliches Verhalten. Also wenn wir Kinder sind, dann ist es natürlich klar, dass wir versuchen rauszufinden, okay, wie agieren Mama und Papa oder meine Kindergärtnerin mit mir und wie kann ich quasi innerhalb dieser Beziehung auch dafür sorgen, dass meine Grundbedürfnisse nach Bindung oder nach Sicherheit erfüllt werden. Und warum gehe ich jetzt so weit zurück? Weil es ganz häufig auch im Executive Coaching so ist, dass diese ganz frühen Beziehungsskripte, also das, was wir über uns, über andere, über die Welt annehmen, in den joblichen Rollen wiederholt wird. Das heißt, wenn ich in meiner Ursprungsfamilie gelernt habe, dass ich eigentlich am besten damit fahre, den Mund zu halten, damit die Konflikte nicht noch mehr eskalieren, dann ist das so tief in mir drin, in meinem Unbewussten und steuert mich im Autopiloten, dass ich vielleicht heute in Meetings auch noch eher zurückhaltend bin oder selbst als Führungskraft Schwierigkeiten damit habe, Konflikte anzusprechen, weil ich immer denke, ganz unbewusst natürlich, dass vielleicht die Beziehung zu Bruch gehen könnte oder dass es irgendwie unangenehme Gefühle geben könnte, wenn ich mich selbst voll ausdrücke. Und deshalb sind Anpassungsleistungen erstmal natürlich gute Überlebensmechanismen und diese Anpassungsleistungen, die wir haben, vielleicht indem wir gefällig sind oder indem wir besonders fleißig sind oder so, die haben uns ja auch weit gebracht, ne? Also schwierig wird das mit dieser Anpassung ja erst, wenn man merkt, dass man in dem eigenen Selbstausdruck irgendwie verhindert ist. Also wenn ich dann in den Meetings merke, Mann, ich lasse mich dauernd unterbrechen oder ich lasse mich so schuschen und ich sage dann nichts mehr. Oder ich bin vielleicht nicht die Person, die sofort sagt, oh, ich habe auch mal Lust, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann merke ich irgendwann, dass ich mir schade, dass ich mich selbst einschränke in einer Weise, die für mich nicht mehr gesund ist. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, wir merken das daran, dass wir so ein inneres Widerstandsgefühl haben oder ein diffuses Gefühl von Leere oder so einer Sehnsucht, die irgendwie nicht richtig verbalisiert werden kann. So Fragen wie, ja, war das denn schon alles oder ist das wirklich meins? Oder auch vielleicht Gefühle von Frust oder Ärger, die ich tagtäglich in den Interaktionen im Job erlebe. Und umgekehrt, ein Job, der meiner Persönlichkeit entspricht, der entgegen der allgemeinen Meinung muss übrigens nicht immer total easy und jeden Tag voll leicht sein, sondern ein Job, der mir entspricht, der gibt mir innerlich ein Ja. Also da gibt es innerlich so ein Erweiterungsgefühl, so ein Gefühl von, okay, selbst wenn es anstrengend ist, ich wähle das, das passt zu mir, das ist meins, so ein Kongruenzgefühl, so eine innere Resonanz. Und was ich dabei aber auch wichtig finde, ist, dein Job muss ja nicht vor 5 Jahren der richtige gewesen sein und jetzt musst du enttäuscht sein, wenn er heute nicht mehr der richtige ist. Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Also es gilt ja nicht nur für die Menschen, die, wie du sagst, mit 20 dachten, oh, in meiner Familie ist es angesehen, Jura zu studieren, also mache ich das auch mal, um meinen sozialen Status in der Familie aufrechtzuerhalten. Sondern es gilt ja auch für die Menschen, die vielleicht in der Finanzabteilung angefangen haben und da auch eine Weile glücklich waren und jetzt merken, hey, irgendwie fehlt mir ein bisschen Gestaltungsfreiheit.
Ja, da werde ich auch nachher auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Gerade noch einen anderen Punkt. Wir sprechen ja viel darüber, also was ist das, was wirklich meiner Persönlichkeit und vielleicht auch meinen Stärken entspricht? Sollte man dann einfach seinen eigenen Interessen folgen, um sich beruflich zu verwirklichen? Also ich mache gern Yoga, deswegen werde ich jetzt Yogalehrerin. Ne? Oder ist das ein bisschen kurz gedacht? Was brauchst du denn, damit ich überhaupt herausfinde, ah, okay, das ist es jetzt vielleicht gerade nicht, aber da liegen meine Interessen, da liegt meine Persönlichkeit, meine Stärken, damit ich weiß, ah, das will ich wirklich auch beruflich machen und zwar langfristig, ne? Und jetzt nicht nur mal eben so als kleinen Ausflug.
In deiner Frage stecken so viele interessante Punkte drin. Also erstmal auf das Letzte zu sprechen zu kommen. Ich glaube, dass um eine beruflich gute Entscheidung zu fällen, man sich selbst von diesem Druck befreien sollte, dass man das unbedingt langfristig machen möchte. Ich erlebe viele Menschen, die genau aus diesem Verständnis von ich muss jetzt das eine für immer finden, einen solch hohen Druck aufbauen, dass sie eigentlich entscheidungsunfähig werden. Ne? Ja. Deshalb glaube ich, ist es schon auch wichtig, erstmal zu sagen, hey, im eigenen Erwartungsmanagement, ich entscheide mich jetzt für die nächste Lebensphase, also für die nächsten paar Jahre, was ich beruflich machen möchte. Und dann, Interessen sind ja nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Und wenn wir von Persönlichkeit sprechen, dann hat das ja wahnsinnig viele Facetten. Also es geht um dein Temperament, es geht um deine Talente, es geht um deine Werte, es geht um deine Visionen, es sind deine inneren Glaubenssätze davon betroffen. Es ist auch einfach eine Eigenschaftsausrichtung, die da definiert werden kann. Also das ist ein wahnsinnig großes Potpourri. Ne? Und das Interessensfeld ist ein Teil davon. Und es ist natürlich schon gut, dass das, was du beruflich machst, dich auch interessiert, weil wir davon ausgehen können, dass das eigene Interesse und darin bestärkt zu werden oder das weiter ausleben zu können, natürlich auch einen positiven Effekt auf die Motivation hat. Mhm. Ist ja nicht unwichtig, irgendwie motiviert zu sein beim Arbeiten. Ne? Aber umgekehrt kausal wird nicht unbedingt ein Schuh draus, weil nur weil dich etwas interessiert, heißt es eben noch lange nicht, dass du gut da drin bist. Und für die berufliche Orientierung würde ich doch auf jeden Fall dafür plädieren, dass du etwas machst, was in der Schnittmenge von Können und Wollen stattfindet. Mhm. Also auch nochmal weiter gedacht, es bringt eben auch nichts und es wird ja so häufig proklamiert, dass du einfach das machen sollst, was du gut kannst und dann wird dich das schon irgendwie irgendwann glücklich machen. Das reicht eben auch nicht, ja. Also ich war früher mal beim Arbeitsamt, so war das bei uns noch bei der Berufswahl, da musste man so Tests machen mit irgendwie Figuren und Würfeln, die man so drehen kann und so. Ich mache das total gerne, weil ich motiviert bin durch Herausforderung, weil ich Brainteaser mag, also war ich irgendwie gut in diesen Würfelsachen und so, ne. Aber erstens habe ich überhaupt kein technisches Interesse und zweitens auch überhaupt gar kein Talent. Das heißt, selbst wenn ich das konnte, wäre ich damit beruflich trotzdem nie happy geworden, weil du nicht konkurrieren kannst mit jemandem, der das genauso gut kann wie du und zusätzlich noch Bock drauf hat. Und deshalb, Interesse alleine reicht nicht. Interesse ist aber auch ein wichtiger Hinweis, ne? Weil Interesse bezieht sich nicht nur auf Hobbys, sondern Interesse bezieht sich auch darauf, dass du Freude erlebst bei Dingen, die du machst. Wenn du jetzt mal überlegst in deinem Alltag, dann gibt es super viele Bereiche, die dich mit innerer Freude erfüllen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einen Kindergeburtstag zu organisieren oder eine Party zu planen, was ungefähr das Gleiche ist, nur mit größeren Menschen. Oder vielleicht hast du auch wahnsinnig viel Bock, irgendwie Sachen zu ordnen und zu sortieren. Ja, jedes Mal geht dein Herz auf, wenn du irgendwie ein Regal neu aufstellen kannst. Oder du bist der Kummerkasten, wenn es um Probleme in deinem Freundeskreis geht. Das sind alles Dinge, die dich Freude empfinden lassen, die dich du selbst sein lassen. Und das sind jetzt vielleicht nicht solche Hobbys wie, ich gehe gern kegeln und ich bin irgendwie bei der Strickweltmeisterschaft angemeldet, aber trotzdem sind es Interessen. Und deshalb, glaube ich, geht auch dieses Interessensthema noch einen Schritt weiter, nämlich sich zu fragen, wann erlebe ich Momente der Freude und der inneren Erweiterung? Und nicht jedes Hobby muss 1:1 auf den Job übersetzt werden, sondern man kann das auch metaphorisch sehen. Ja? Wenn du zum Beispiel wahnsinnig gerne Serien glotzt, dann ist die Frage, was für Serien sind das? Und was ist immer ein ähnliches Moment, was dich daran anspricht? Und das kann man dann übersetzen auf eine berufliche Orientierung. Also wenn du zum Beispiel wahnsinnig gerne Suits guckst, ja, und dich mit einer Person da identifizierst, dann macht es ja einen riesen Unterschied, ob du dich mit Donna oder mit Jessica, Donna ist die Sekretärin, die alles weiß und alles vorher fühlt und die totale Unterstützerin ist, oder Jessica, die eben die Partnerin dieser Law Firm ist und einfach ihre eigene Führungsrolle nochmal irgendwie ganz anders owned, sozusagen. Ne? Also es macht ja einen Unterschied. Und deshalb Interesse ja, beruflich nur dann, wenn du es auch kannst, und erweitere diese Frage nach den Interessen eben auf andere Lebensbereiche als nur als solches definierte Hobbys.
Ja. Hast du einen Tipp, wie man sich dem nähern kann, wenn man jetzt wirklich gerade da steht und sagt, ich bin bei Null und ich möchte mich diesen Fragen widmen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll?
Also erstmal haben wir ja genau dafür diesen Jobcrafting-Kurs entwickelt. Der heißt, mach den Job, den du hast, zu dem, den du liebst. Der Kurs ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir verlosen ihn ja auch unter deinen Hörenden. Wenn du aber jetzt sagst, Mensch, so einen ganzen Kurs will ich eigentlich nicht machen, dann ist es für dich spannend, mal das letzte Jahr anzuschauen und einfach mal 10 Phasen, Momente, Tätigkeiten, Begegnungen, also 10 sozusagen Situationen herauszusuchen, in denen du dich so richtig wohlgefühlt hast, in denen du dachtest, boah, die Zeit ist super schnell vergangen, ich war gar nicht so richtig ansprechbar von außen oder ich hätte noch ewig damit weitermachen können oder wenn man mich nachts um 2 geweckt hätte, dann wäre ich voll on fire gewesen für dieses Thema oder für die Person oder für das Projekt. Und dann schreibst du das mal wirklich en Detail auf. Was hast du da eigentlich gemacht? Welche Umstände galten? Mit welcher Art von Menschen hattest du zu tun? Welche Themen wurden behandelt? Also du nimmst mal deine voll ausgefüllt authentischen Momente des letzten Jahres und nimmst die unter die Lupe. Analysierst mal richtig, hey, wer, was, wann, wie, wo, mit welcher Kraft, unter welchen Umständen, unter welchem Einfluss, in welchem vielleicht geografischen Bereich oder so, ja. Und da wirst du ganz viele Informationen darüber finden, was du vielleicht dann auch auf deinen Job übertragen kannst.
Ja, ich kann mir auch total gut vorstellen, dass das cool ist, das mit KI zusammen zu machen, ne? Um einfach mal zu zeigen, hey, weil wenn man selber sagt, ich kann da gar keine Muster drin erkennen, ne, das versucht so detailliert wie möglich zu schildern und dann auch mal eine KI zu fragen, hey, ne, welche Muster entdeckst du, ne? Welche Gemeinsamkeiten dieser Situationen siehst du? Weil darin ist ja KI tatsächlich relativ gut, Muster zu entdecken, oder?
Genau, und bei der KI ist es aber auch wichtig, dass du in dem Large Language Model, was du wählst, auf jeden Fall auch zum Ausdruck bringst, dass sie kritische Fragen stellen darf, dass sie hinterfragen darf und dass sie auch sozusagen ungewöhnlich interpretieren beziehungsweise sozusagen Übertragungen äußern darf, denn sonst denkt sie zu stark in Stereotypen. Also das ist leider so, dass
kommt doch
man
wieder
sehr
der Jurist
stark,
hinten raus.
Man muss sehr, ja, also genau, es ist ja schon auch abhängig von der Anleitung, die du gibst, und sie soll ruhig ein bisschen outside the box denken, und dafür ist es ist immer gut, in so einem Prompt Beispiele zu nennen. Also zu sagen, beispielsweise, wenn ich schon als Kind gerne Büro gespielt habe und Briefmarken gesammelt habe, dann ist das übertragen auf meinen heutigen Job ein Anzeichen dafür, dass ich vielleicht in strukturierten Umfeldern besser arbeite, dass ich einen festen Arbeitsvertrag brauche, dass ich eher in einer Konzernstruktur als in einem wilden Startup in der Seed-Phase gut aufgehoben bin. Ne? So, also du musst ihr schon ein paar Beispiele nennen, damit sie auch weiß, wie sie das fortführen soll.
Ja, ganz interessant, wo du das gerade sagst, weil mir kam sofort ein Bild. Ich habe als Kind früher total gerne Lehrerin gespielt. Also meine Mutter ist auch Lehrerin, vielleicht lag das auch da ein bisschen näher. Mhm. Aber ich habe es dann geliebt, als Lehrerin zusammen mit meinen SchülerInnen sozusagen, die dann meine Freunde und Freundinnen waren, so Rätselhefte zu lösen. Ich hatte so einen riesen Stapel Rätselhefte zu Hause und ich fand das so cool, an so Sachen zu tüfteln und zu kniffeln und irgendwie da zu Lösungen zu kommen. Und wenn ich das jetzt auf meinen heutigen Job übertrage, denke ich, ja klar, ich bin Psychologin, also da tüftel ich auch eine ganze Menge. Ne? Und was ich jetzt auch mache, dadurch, dass ich ja selbstständig bin und viel im Bereich der Prävention bin, dass ich ganz viel Wissen an andere Menschen gebe. Und diese Parallele war mir jetzt lange gar nicht so richtig klar, aber jetzt, wo du es gerade genannt hast, dachte ich, ah cool, stimmt eigentlich, ne? Kann man eine Menge
Informationen
daraus ziehen.
Und ich glaube, im Podcast kommen sogar beide Sachen zusammen. Im Podcast ja ein lehrendes Moment und mit deinen GästInnen gemeinsam findest du quasi auf knifflige Fragen des Lebens Antworten. Also es ist eigentlich, genau, und das ist ein super Beispiel für eine metaphorische Übertragung. Ne? Ich hatte ganz lange überlegt, Medizin zu studieren und habe dann letztendlich aber den Studienplatz abgesagt aus persönlichen Gründen. Und letztendlich ist aber das, was ich heute in der analytischen Karriereberatung im Executive Coaching mache, gar nicht unbedingt was anderes. Also Menschen kommen zu mir und nach sozusagen eingehender Diagnostik, versuche ich eben rauszufinden, was hinter den Symptomen steckt, wie man nicht nur an der Oberfläche, sondern in der tiefen Struktur herausfinden kann, was vielleicht Empfehlungen wären, um, wie du ja auch in deinem Podcast herausfindest, gesünder leben zu können, gesünder arbeiten zu können. Und letztendlich ist es also von der Dynamik was recht Ähnliches. Und genau darum geht es bei dieser metaphorischen Übertragung. Ich habe so viele Menschen bei mir in der Beratung, die, wenn sie in eine bestimmte Position kommen, von der sie immer dachten, dass sie die haben wollen, irgendwie Head of oder Director, VP, irgendwie unternehmerisch aktiv oder so, dass sie dann da ankommen und das erwartete Gefühl nicht eintritt. Also, dass sie immer dachten, hey, dann fühle ich mich irgendwie selbstwertstark, frei, unabhängig, irgendwie wichtig oder so, ne? Dann kommen sie da an und dann trifft es nicht ein und dann kommt genau dieses zweifelnde Moment von bin das eigentlich ich hier oder ist das genau das, was ich will? Ne? Dann kommen so diese ersten Momente von, drücke ich mich hier eigentlich wirklich selbst aus oder bin ich einer Idee hinterhergelaufen? Und dann gehen wir ganz häufig in die Kindheit zurück und erst erlebe ich dann so ein Stirnrunzeln. Aber wenn man sich es mal genau überlegt, dann hast du als Kind natürlich auch ein bisschen abhängig von deiner Sozialisation. Du hast es ja auch gerade gesagt, deine Mutter war Lehrerin. Das schafft natürlich Gelegenheiten, ne? Aber trotzdem fühlst du es als Kind automatisch so aus, wie es deinem Wesen entspricht, deiner Freude entspricht. Und wenn wir dann eben mit den Führungskräften zum Beispiel arbeiten, dass die eigentlich ganz wilde Kinder waren und super gerne irgendwie draußen rumgetobt haben, Höhlen gebaut haben, in den Wald gegangen sind und von zu Hause nur die Ansage hatten, wenn die Laternen angehen, dann kommst du nach Hause, so, ne? Dann ist dieses Gefühl, was sie da hatten, vielleicht eigentlich die Motivation gewesen, zum Beispiel unternehmerisch tätig zu sein, ne? Also wieder sich frei zu fühlen, sich irgendwie selbst Höhlen bauen, selbst was aufbauen oder so. Und oft ist es dann aber so, dass die so in den Operations gefangen sind, dass dieses Moment, was sie eigentlich früher ganz automatisch gewählt haben, heute gar nicht mehr im Lebensalltag stattfindet. Ne? Und so gehen wir da nach den Interessen und vor allen Dingen auch nach den frühen Interessen auf die Suche. Und deshalb würde ich zu dieser Übung von überleg dir mal, was das letzte Jahr, Momente, Situationen, innere Empfindungsräume waren, in denen du das Gefühl hattest, hier bin ich total nah bei mir selbst. Und geh wirklich nochmal zurück und überleg dir mal, Kindergarten, Grundschule, wie war eigentlich dieses Kind? Wie würde man das beschreiben? Was hat dieses Kind besonders glücklich gemacht? Welche Gefühle waren im Vordergrund? Wie war es motiviert? Wo hat es sich hingezogen gefühlt? Und das dann eben metaphorisch zu übertragen, höre ich von Kunden ganz häufig, naja, ich kann ja nicht Prinzessin werden wollen. Nee, kannst du nicht. Aber in einem Prinzessinnenbild liegt neben zum Beispiel einer bestimmten Wichtigkeit und einem Wunsch nach Bewunderung, vielleicht auch einen Wunsch nach Ästhetik und Schönheit, vielleicht aber auch nach einer Versorgung, nach einer bestimmten Sicherheit. Also das muss man dann eben individuell übertragen. Aber für die jobliche Zufriedenheit und damit auch für das gesunde Arbeiten spielt es eine Rolle, dass du zumindest in dem, was du tust, nicht das Gefühl hast, gar nichts mit deinen inneren Interessen und Freudemomenten zu tun zu haben.
Ja, sehr, sehr treffend gesagt, auf jeden Fall. Das hast du ja vorhin schon gesagt, naja, manchmal gibt es ja so Phasen, ne? Dass wir uns vielleicht gar nicht unbedingt festlegen müssen auf, das ist das, was ich für immer mache. Aber wie ist es denn, wenn ich merke, vielleicht ist die Phase, dieser Job, den ich jetzt lange gemacht habe, jetzt langsam vorbei und es hat mich auch lange erfüllt, aber der ist jetzt nicht mehr ganz der richtige für mich. Was sind denn so Anzeichen, dass das wirklich zu Ende geht und jetzt nicht nur, oh, ich habe gerade eine schwierige Zeit im Job, weil irgendwie es sind viel zu wenig Leute, es ist viel zu viel zu tun und ich bin dauerhaft unzufrieden, weil ich noch eine doofe Führungskraft habe oder so, sondern woher weiß ich, das ist jetzt nicht nur einfach so kurze Unzufriedenheit, sondern ich gehe gerade wirklich in eine neue Phase über und sollte mich aktiv damit auseinandersetzen, was der nächste Job, die nächste Rolle ist, die ich mache.
Also ich finde es fürs Erwartungsmanagement erstmal total wichtig zu verstehen, dass es ganz normal ist, immer mal wieder in der eigenen Karriere solche inneren Spannungsfelder zu erleben. Wir wachsen, wir entwickeln uns weiter. Ich glaube, die wenigsten passen noch in ihre Konfirmationsanzüge und das ist ja auch ganz normal. Ja. Also wir sind gewachsen, wir sind größer geworden, vielleicht sportlicher, vielleicht schlanker, vielleicht ein bisschen kräftiger. Ist ja auch egal, auf jeden Fall irgendeine Art von Veränderung vollzieht sich in uns durch unsere Lebenserfahrung, durch die unterschiedlichen Rollen, die wir wahrnehmen. Also klassisch ist es ja so, dass zum Beispiel Führungskräfte, die ich ja hauptsächlich sehe, dann innerhalb der Elternschaft oder auch wenn sie zum Beispiel Eltern verabschieden oder so, natürlich automatisch an Lebenswendepunkte kommen, die immer damit verbunden sind, dass wir uns noch einmal die Fragen ans Leben stellen, die sich prinzipiell darauf beziehen, wie glücklich wir eigentlich sind, ne? Wie zufrieden wir sind, wie sehr wir uns selbst leben. Und ich finde es im Erwartungsmanagement wichtig zu sagen, hey, das ist ganz normal. Also du musst jetzt erstmal nicht in Panik verfallen und das irgendwie ganz doof finden, wenn du dir mal überlegst, ob das, was deine Lebensgestaltung ausmacht, eigentlich noch deinem inneren Leben, also deinem Innenleben entspricht. Ja? Und wie du es merkst, ist, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es immer einen Teil auch im Leben gibt und ein bisschen davon ist auch normal in Rollen, dass man sozusagen nicht ganz das lebt, was der Persönlichkeit im eigenen entspricht. Ne? Und in diesem Feld, wir nennen das Feld der Compensation oder des Chaos, da macht das Leben immer auf sich aufmerksam. Das heißt, du hast vielleicht eine physische Auffälligkeit. Das heißt, du wirst irgendwie nervöser oder du schläfst nicht mehr so gut oder du hast Nackenverspannung, Bauchgrummeln, immer mal wieder irgendwie Heißhungerattacken oder auf einmal gar keinen Hunger mehr oder so. Ne? Also du merkst irgendwas körperlich. Das ist aber nur eine Ebene. Die andere Ebene ist eine emotionale. Das heißt, du kannst dich mal fragen, welche unangenehmen oder so leicht störenden Gefühle habe ich denn mehr und mehr, die ich früher eigentlich nicht hatte, ja? Also so, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie frustriert, ja, oder ich bin irgendwie gelangweilt oder ich bin traurig oder ärgerlich, weil jedes dieser einzelnen Gefühle dich selbst schon mal darauf hinweist, was an deinem Job denn eigentlich gerade nicht zufriedenstellend ist. Deshalb ist es so wichtig, die Botschaft der Gefühle irgendwie zu entziffern, ja? Also sagen wir mal, du bist irgendwie wütend. Wut ist immer ein Gefühl dafür, dass entweder deine Grenzen überlatscht werden, also dass du sozusagen in deinem eigenen Raum verletzt wirst, dass deine Bedürfnisse nicht gehört werden oder auch, und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass du in irgendeiner Form enttäuscht wurdest oder dir selbst nicht genug Ausdruck verleihen kannst. Also dass du irgendwie größer geworden bist als die Rolle, die du gerade inne hast und das nicht ausleben darfst, ja. Jetzt sagen wir mal, Langeweile ist einfach, ja, das ist halt nicht mehr genug Excitement, wahrscheinlich nicht genug Herausforderung oder nicht genug Abwechslung, so, ne? Und so kannst du mal jedes Gefühl, wenn du frustriert bist, dann ist das schon eher ein Gefühl, was man ein bisschen deutlicher unter die Lupe nehmen sollte, weil Frustration häufig so eine Mischung aus einem Gefühl von Ohnmacht und von Wut ist, ja? Das heißt, du bist eigentlich wütend, du willst eigentlich mehr dich anders ausdrücken oder in Ruhe gelassen werden oder so, ne? Also irgendwas mit Grenzen. Gleichzeitig hast du aber so ein Schulterzucken, so ein Inneres und denkst, ach ja, in den Strukturen hier kann man eh nichts ändern oder meine Vorgesetzten wollen sowieso nicht hören, was ich zu sagen habe. Ne? Also deine eigenen Gefühle mal mehr unter die Lupe zu nehmen, weil sie dir einen Hinweis geben auf die Bedürfnisse und die Wünsche, die du persönlich hast, die im Moment nicht genug erfüllt werden. Und das ist immer so ein Zeichen davon, dass der Job nicht mehr ganz dir entspricht, ja, dass der mal geupdatet werden muss. Wie man vielleicht auch den Konfirmationsanzug auch noch umnähen lassen könnte, weiß ich ja nicht, dann würde er vielleicht wieder passen. Also das genau ist ja auch die Idee von Jobcrafting, dass du eigentlich so deinen Job tailorst, ne, auf deine Bedürfnisse, auf deinen Charakter hin. Und dann gibt es neben dieser physischen und der emotionalen Komponente vielleicht auch noch eine geistige, ne, dass du dir so Sinnfragen stellst, also dass du so ins Sinnieren kommst, ins Grübeln kommst, so und denkst, oh, wo bin ich eigentlich früher mal losgegangen? Bin ich eigentlich da angekommen, wo ich hinkommen wollte? Oder auch so die Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen, ne? Dir Werte Fragen zu stellen, das ist alles eine geistige
Komponente. Ja, oder war es das jetzt? Ne? Das glaube ich, fragen ja, genau. sich auch viele ja. so, weiß nicht, um war Anfang, Mitte 30. Alles, ne? Ich hatte meine Psychotherapeutin-Kollegin und die hatte dann irgendwie mit 31 dann ihre eigene Praxis. Also alles, was man eigentlich möchte, wenn man diesen Weg als, als Psychotherapeutin ja. geht, ne, machst die Ausbildung, arbeitest, hast irgendwann deinen eigenen Kassensitz und ne, hast da irgendwie regelmäßig PatientInnen. Und sie war so, okay, jetzt bin ich 31. War es das jetzt? Also ja. bei weiter komme ich ja jetzt ganz, eigentlich nicht mehr. Ne?
Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck davon, dass wenn so ein leichtes Gefühl von Leere oder auf der anderen Seite Sehnsucht oder so, so ein sich wundern über das eigene Leben stattfindet, dann ist es eigentlich immer der innere Ruf, noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, noch was Neues zu erforschen, ne? Auch in sich selbst noch mal zu finden, was noch ausgelebt werden könnte. Und manchmal sind die Hinweise aber auch gar nicht so, sagen wir mal, auf so einer geistigen oder emotionalen Ebene. Manchmal ist es auch so, dass deine Kompensationsmechanismen dir ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Denn wenn, und da nochmal auf, ist ja nett, dass du mich zitiert hast, auf das, auf den Anfang zurückzukommen, in diesem Bereich, in dem das gelebte Leben nicht unserer Persönlichkeit entspricht, fangen wir an, abzuwehren und zu kompensieren. Und diese Kompensationsmuster, die können wir ja beobachten. Also entweder gehe ich irgendwie mehr konsumieren, in was für einer Form auch immer. Ne? Ich versuche irgendwie auszugleichen, dass es mir nicht so gut geht, indem ich mir irgendwas Neues zum Anziehen kaufe oder indem ich zu viel, weiß nicht, Alkohol konsumiere oder zu viel esse oder zu viel Party mache oder so. Oder ich fange vielleicht an, so eine Verschiebung vorzunehmen, dass die Konflikte, die ich im Job habe und da irgendwie nicht richtig angehen kann, dass die mit nach Hause nehme und da irgendwie unwirsch werde. Ja? Oder dass ich vielleicht auch versuche zu vertuschen, dass ich mich schäme in meiner Rolle oder so und deshalb irgendwie auf einmal ins Hochstapeln oder ins Angeben gerate oder so. Ne? Also alles, was mit so einer Kompensation zu tun hat, ist schon immer ein wichtiger Hinweis darauf, dass ich gerade nicht so ganz auf meiner Spur stehe.
Oder auch
sondern
sehr,
irgendwo daneben.
Sehr versteckt ne? ständig den Job wechseln. Kann auch eine Kompensation sein, ne? Wenn man vom einen ins andere,
ja.
genau. Hüpft,
genau, Flucht genau. ist ein ganz gängiger Kompensationsmechanismus. Wir haben auch im Job dann auf einmal so Verhaltensweisen wie Perfektionismus, Overthinking, selbst People-Pleasing kann ein Kompensationsmechanismus sein. Also wenn ich auf einmal merke, Mann, ich mag mich abends selbst überhaupt nicht mehr, weil ich die ganze Zeit irgendwie ins Schleimen und Hinterhertragen geraten bin, dann ist das häufig ein Anzeichen dafür, dass du in einem ganz alten Muster, wir hatten es ja eben schon mal, ne, zum Beispiel gefällig sein, noch eine Schippe drauflegst, um irgendwas zu erreichen, was du jetzt gerade irgendwie nicht hast. Ja, wenn du denkst, Mensch, ich will eigentlich eine Promotion und irgendwie kriege ich die nicht. Ja, ich werde ständig übersehen. Das ist ja, das beschreibt man ja mit diesem typischen Paula-Prinzip. Dann ist es manchmal gar nicht so, dass du jetzt irgendwie innerlich die Kraft zusammensammelst, mit deinen Vorgesetzten sprichst und sagst, so hört mal zu, Leute. Also ich habe hier vielleicht wahnsinnig viele Qualitäten, die euch noch nicht aufgefallen sind. Ich möchte es mal auf den Tisch bringen. Deshalb habe ich verdient, eben die nächste Stufe der Verantwortung zu bekommen. So. Sondern dann entstehen vielleicht solche Selbstzweifel oder auch so ein diffuses Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht hast du es ja auch noch gar nicht bewusst auf der Platte, dass du eigentlich weiterkommen möchtest und deshalb irgendwie dich nicht mehr wohlfühlst. Und dann kommen die alten Kompensationsmechanismen der Anpassungsstrategie. Ja, noch fleißiger sein, noch mehr leisten, noch mehr für andere übernehmen, noch mehr den Menschen die Wünsche von den Augen ablesen, weil es hat uns ja weit gebracht, diese Form der Anpassung. Und wenn wir nicht bewusst drüber nachdenken, können wir es nicht steuern. Und dann agieren wir natürlich, das macht jeder von uns so, in unseren bekannten Mustern und legen nochmal eine Schippe drauf, machen es nochmal mehr, weil wir irgendwie merken, Mensch, das, was ich bis jetzt gemacht habe, das führt noch nicht zu meinem Ziel, also mehr davon. Aber mehr davon ist eben nicht immer hilfreich. Und deshalb ist es so wichtig, das überhaupt mal bewusst unter die Lupe zu nehmen. Ne? Ja. Was genau gefällt mir denn eigentlich nicht mehr?
Ja, ja. Und wenn wir eine neue Phase vielleicht gehen, kann es ja durchaus auch mal passieren, dass wir merken, wir haben da so Bedürfniskonflikte. Ne? Also du hast gerade auch schon gesagt, ne, wenn man vielleicht irgendwie Familie gründet, merkt man, hey, ne, mir ist Sicherheit plötzlich viel wichtiger, auch eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und plötzlich nimmt das viel mehr Raum ein. Und was mache ich denn, wenn ich da jetzt zum Beispiel im Konflikt stehe mit, okay, ich will einerseits Sicherheit, aber andererseits irgendwie Sinnhaftigkeit und beides kriege ich irgendwie schwer zusammen. Oder ganz klassischer Konflikt bei Selbstständigen, ich will einerseits Sicherheit und andererseits Freiheit. Wie kriege ich das zusammen? Wie kann ich mit diesen Bedürfniskonflikten umgehen, um zu gucken, was davon für mich vielleicht schwerer wiegt, weil das ja durchaus eine Entscheidung wirklich in die eine oder in die andere Richtung ganz maßgeblich beeinflussen kann.
Genau, wenn wir konfligierende Bedürfnisse haben, ist das erstmal total normal. Also in unseren Grundbedürfnissen gibt es eben immer sozusagen bipolare Paare. Ne? Also ich kann mich auf der einen Seite nach Sicherheit sehen, auf der anderen Seite will ich Autonomie erfahren, also irgendwie selbstbestimmt und freiheitlich Kontrolle über das erreichen, was mir wichtig ist. Ich kann vielleicht auf der einen Seite ein Strukturbedürfnis haben, auf der anderen Seite will ich unfassbar kreativ gerne arbeiten. Ne? Was ich mit meinen KlientInnen da immer erarbeite, ist erstmal von dem Entweder-Oder zu einem Und überzugehen. Weil in dem Moment, wo du dich innerlich fragst, kriege ich jetzt das eine oder das andere, gibt es überhaupt keine Lösung, die beides miteinander vereint oder eine Lösung, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast, weil du es immer aufspaltest. Also sagen wir mal, du möchtest Sicherheit haben und eben viel Selbstbestimmtheit gleichzeitig. Dann bedeutet das, dass du vielleicht über die Frage des Wie kann ich beides in einer Rolle vereinen, auf Ideen kommst, die du vorher noch gar nicht hattest, als du immer innerlich dachtest, es gibt entweder das eine oder das andere. Und jetzt sagen wir mal, du bist extrem sicherheitsorientiert, dann könntest du ja sagen, hey, auf der Ebene der Unternehmenskultur, der Unternehmensform wähle ich das Sicherheitspaket. Ja, da will ich also jetzt irgendwie mit meinem Wunsch nach Planbarkeit irgendwie einen festen Arbeitsvertrag, auf jeden Fall unbefristet. Ich möchte ein verlässliches Einkommen. Deshalb wähle ich auch ein Unternehmen, bei dem ich davon ausgehen kann, dass es da nicht irgendwelche Engpässe geben wird. Und habe vielleicht auch ganz klare Vorgaben von wann ist Homeoffice und wann ist irgendwie Präsenzzeit und so, ne? So, da kann ich mein Sicherheitsbedürfnis befriedigen. Wenn ich aber gleichzeitig dann sage, hey, wie kann ich denn darin autonom bleiben, dann ist vielleicht der Wunsch nach einer verantwortungsvollen Position geäußert, in der ich eben doch selbstbestimmt arbeiten kann, alleine meine Entscheidungen treffen kann, also in der ich vielleicht einfach bestimmte Deadlines habe, die ich einzuhalten habe und ansonsten wird eben richtig an mich delegiert. Ja, also kann ich mir dann überlegen, in einer leitenden angestellten Position in einem Konzern mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag würde ich vielleicht besser aufgehoben sein, als mich jetzt sofort selbstständig zu machen. Ne? Und das heißt, dass es vielleicht auch zum Beispiel Stabstellenfunktionen gibt oder Teamleiterfunktionen, die für dich gut passen. Also erstmal gilt es darum, das Entweder-Oder aufzulösen und ein Und oder ein etwas ganz Neues zu denken. Das nennt sich Tetralemma, ja. Also so nicht nur entweder oder, man kann ja auch sowohl als auch und oder etwas Neues denken, ne? Einfach um so mehr ins Gestalten zu kommen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, zu gucken, auf welcher Ebene wird welches Bedürfnis erfüllt. Weil wir neigen ja dazu, zu denken, hey, eine Rolle ist entweder in Kreativität oder in Struktur auszufüllen. Ne? Und das stimmt ja auch nicht. Also wenn ich sage, hey, ich will total kreativ arbeiten, aber ich brauche strukturierte Prozesse, dann bin ich vielleicht, weiß ich nicht jetzt, als UX-Designer auf der Unternehmensseite besser aufgehoben als in einer Agentur zum Beispiel. Ne? Also ich kann ja diese unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Bedürfnisbefriedigungen verknüpfen. Es muss ja nicht alles immer nur das eine in einer bestimmten Rolle sein.
Mhm. Und wie ist das, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe das jetzt für mich ein bisschen besser entflochten und weiß mehr, okay, ich kann beides miteinander kombinieren, aber aktuell gibt mein Job mir das so nicht her. Ja. Ist ja vielleicht ein Weg, bis ich irgendwie dahin komme, mich umbewerbe und so weiter. Wie finde ich dann trotzdem ein Stück weit Motivation in meinem aktuellen Job, den ich vielleicht jetzt gerade noch gar nicht verlassen kann? Oder die Entwicklung dauert halt ein bisschen, ne, bis ich mich vielleicht in eine Führungsrolle zum Beispiel entwickle.
Es muss ja auch nicht alles in der Rolle, die du gerade hast, stattfinden. Du könntest ja zum Beispiel auch sagen, hey, ich verändere zum Beispiel meinen Arbeitsvertrag und mache einen 80%-Job daraus und mache mal eine Übergangszeit, in der ich in den restlichen 20%, vielleicht am Freitag, eignet sich immer ganz gut, meinen eigenen Projekten nachgehe. Ne? Also es muss ja auch dieses und gar nicht unbedingt in einer speziellen Rolle gedacht werden, sondern ich kann ja auch gucken, ob ich verschiedene Rollen miteinander kombiniere. Aber wenn ich jetzt, und das ist ja genau die Idee von Jobcrafting, eben wirklich bewusst auf den bestehenden Job einzuwirken, damit er wieder besser zu einem passt. Wenn ich mir jetzt also die Frage nach der Motivation für diesen Job stelle, dann glaube ich, ist der erste Schritt total wichtig, daran zu glauben, dass man Veränderungsmacht hat. Wir erleben das in unseren Workshops, in den Online-Programmen auch besonders häufig, dass Menschen gar nicht wirklich dran glauben. Also, dass die eigentlich denken, naja, ist ja auch total Latte, was ich hier probiere. Es wird sich ja eh nichts ändern.
Oder du manchmal wirklich ja auch ein sehr starres System hast, ne? Also wo es vielleicht auch nicht so viel Entwicklungsmöglichkeiten gibt, ne? Also ich denke da zum Beispiel an Behörden, ne, wo es einfach ganz bestimmte Planstellen gibt und es schwer ist, vielleicht auch Sachen zu verändern. Also jetzt gar nicht, um auch diese Rolle einzunehmen von da geht nichts. Oder ich denke auch zum Beispiel an Ärztinnen und Ärzte, die einfach oft in einem sehr starren System arbeiten und da schon die Frage ist, wenn du so fremdgesteuert bist zum Teil, ne, weil es einfach zum Beispiel im Krankenhaus ganz bestimmte Pläne gibt, wie einfach der Tag abzulaufen hat, das erstmal auch schwierig ist, da zu erkennen, okay, ich habe so ein starres System, wo gibt es denn da wirklich noch Freiräume, oder?
Und deshalb finde ich Jobcrafting einfach so toll und bin so ein Fan davon.
Ja, du leuchtest weil, auch richtig, wenn du
ja,
davon erzählst.
Ja, weil Jobcrafting eben die Möglichkeit eröffnet, überhaupt mal unterschiedliche Stellschrauben zu erkennen, für die überhaupt gar keine strukturelle Veränderung nötig ist. Also wo es noch nicht mal darum geht, EntscheidungsträgerInnen mit einzubeziehen. Also es gibt ja auch die Ebene der inneren Einstellung, es gibt die Ebene der Beziehungsgestaltung, ja, es gibt die Ebene des Energiemanagements. Das sind drei Ebenen von Jobcrafting, die wir überhaupt nicht in Betracht ziehen, weil wenn wir bei Veränderung an den Job irgendwie anfangen, kreativ zu werden, dann denken wir hauptsächlich an zwei Themen und die sind auch wichtig und es ist auch gut, die unter die Lupe zu nehmen, aber das sind nicht die einzigen und wir denken häufig nur an die Aufgaben und an die Arbeitsweise. Und natürlich, wenn ich dann in einem starren System bin, klar, dann ist es schwierig, ja, daran was zu verändern. Ich habe aber trotzdem ganz viele Hebel, die ich bedienen kann. Und gerade weil du meintest, bürokratische Bereiche oder Amt, jeder Mensch, der schon mal, beim Einwohnermeldeamt, beim Standesamt, bei der Kfz-Stelle oder so war, der hat doch unterschiedliche Erlebnisse dort gehabt, obwohl vielleicht das Anliegen gleich war. Also es gibt Leute, die bauen mit dir eine ganz andere Beziehung auf. Die sind freudiger im Job, die sehen das Gute. Ja, es gibt Leute, da kommst du rein, hast schon das Gefühl, oh Gott, Hilfe, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehltritt so ungefähr. Ja, also jeder Mensch ganz automatisch passt den Job, den er hat, ein bisschen an seine Persönlichkeit an. Das ist auch bei standardisierten Jobs so, sonst würdest du ja immer dieselbe Erfahrung machen. Und da sind wir nämlich genau schon bei diesen Stellschrauben, die du bedienen kannst, ohne dass irgendjemand was davon mitkriegen muss. Das ist ja auch das Tolle an unserem Online-Kurs. Es gibt ganz viele Menschen, die diesen Kurs machen, die überhaupt gar niemandem davon erzählen, weil die das erstmal eben für sich machen, um diese innere Motivation wiederzufinden. Und der erste Schritt dabei ist, überhaupt erstmal zu gucken, okay, an welcher Stelle möchte ich denn eigentlich was ändern? Weil wenn wir mit dem Job latent unzufrieden sind oder uns fragen, Mensch, war das schon alles? Geht da nicht noch mehr? Ich muss ja noch nicht mal unzufrieden sein. Ich muss ja, kann ja auch so das Gefühl haben, oh, weiß ich nicht, ist es jetzt hier schon das Ende meiner sozusagen Ausgestaltung des Berufslebens? Wenn ich eben an diesen Punkt komme, dann überhaupt mal zu gucken, was genau will ich denn verändern und nicht nur bei den Aufgaben hängen zu bleiben, ja, weil das ist meistens schon das eher schwierige Unterfangen, obgleich man da ja auch sich im Team untereinander abstimmen kann, aber eben wirklich zu sagen, ich habe so viel Einfluss und das meine ich mit der Haltung, also wirklich erstmal zu überlegen, Mensch, ich kann hier selbstwirksam werden, weil wenn du nicht dran glaubst, dann wirst du es auch nicht unternehmen, ja. Und dann mal zu gucken, wie steht es denn eigentlich mit meinem Energiemanagement? Also wie bin ich denn überhaupt tagsüber so aufgestellt? Ja? Bin ich immer für jeden erreichbar? Antworte ich auf jede Teams- oder Slack-Nachricht sofort? Oder habe ich vielleicht auch Phasen, in denen ich ein bisschen konzentrierter arbeite? Wie verbringe ich eigentlich meine Mittagspause? Gönne ich meinem Gehirn eine Pause? Ja? Also wenn es ums gesunde Arbeiten geht, dann leben wir einfach gerade durch KI, durch die technischen Möglichkeiten, die wir im Moment haben, in einer unfassbaren Beschleunigungskultur mit wahnsinnig erhöhter Erwartung. Also, und die Erwartung kommt übrigens nicht immer nur von außen, sondern wir denken, hey, weil wir jetzt so viele technische Möglichkeiten haben, die uns das Leben einfacher machen, müssen wir ja auch entsprechend mehr leisten, ja. Und sowas mal zu hinterfragen und einfach die eigene Einstellung auch mal zu überprüfen, ja. Wie denke ich denn überhaupt über meinen Job nach? Welche Bedeutung hat der eigentlich, ja? Also das sind Sachen, die man sehr, sehr gut angehen kann, auch in ganz starren Strukturen oder auch in Jobs, die vielleicht eher handwerklich sind oder die ganz redundant aufgebaut sind. Ja.
Ja. Noch eine abschließende Frage aus deiner Erfahrung, würde mich jetzt sehr interessieren. Wie oft erlebst du denn, dass Menschen, die zu dir kommen und dein Executive Coaching oder den Kurs machen, tatsächlich so eine richtige 180-Grad-Wendung in ihrem Job nochmal vollziehen?
Was meinst du mit 180-Grad-Wendung?
Die so ihren bisherigen Job, den sie gemacht haben, sag ich mal, komplett zur Seite legen und wirklich nochmal was ganz anderes anfangen. Ne? Also wo man jetzt sagen würde, Mensch, ne, da muss man sich erstmal vielleicht irgendwie in die Branche, in das Thema, in das Feld ganz neu einfinden. Aber es entspricht eben mehr der eigenen Persönlichkeit.
Diese Frage danach, welcher Job vielleicht besser zu einem passt, kann ja auch ein Ergebnis von einem Jobcrafting-Kurs sein. Ne? Also wir wechseln ja meist verfrüht. Die meisten Menschen wechseln den Job zu früh, weil sie sich eben zu wenig Gedanken darüber machen, wie sie Einfluss nehmen können, sondern das als so deterministische Falle betrachten, in der sie so stecken. Ne? Deshalb würde ich als erstes immer ermutigen, diesen Prozess zu durchlaufen, weil ein Schritt in diesem Prozess nämlich auch ist, sich zu überlegen, wie eigentlich der Traum Job aussehen würde. Da muss man aber auch hinfinden. Das ist ja kein gelerntes Konzept, ja. Also dann sich wirklich zu überlegen, in was für einem Unternehmen, in was für einer Position, mit was für Inhalten, in welcher Branche, in was für einer Position, mit welchen Arbeitszeitmodellen und so. Und wenn man diesen Kurs also durchläuft und dann am Ende feststellt, Mensch, entweder wird alles, was ich verändern möchte, hier nicht möglich gemacht oder ich habe alles, was ich wollte, verändert, aber ich bin trotzdem nicht happier geworden, dann habe ich durch den Prozess eine ganz klare Vorstellung davon, was ich stattdessen suchen müsste. Und ich habe jetzt keine Prozentzahlen, die ich dir nennen kann. Das wäre spannend, das mal zu untersuchen. Aber wir erleben das natürlich schon hier und da, dass Menschen nochmal etwas komplett anderes beginnen. Und da ist es auch übrigens nicht so, dass die vergangene berufliche Erfahrung dann nutzlos wäre. Überhaupt nicht. Ne? Wir sammeln ja auch ganz viel Wissen an oder auch methodisches Wissen oder wir gestalten ja auch Beziehungen während unseres Joblebens, die auch in ganz anderen Branchen und Inhalten dann eine Rolle spielen können.
Total.
Ich hatte zum Beispiel mal eine Managerin in einem Pharmaunternehmen bei mir in der Beratung, die, weil sie eine wirklich hohe Position hatte, auch entsprechend viel Kohle gemacht hat und dann auch einen sehr hohen Lebensstandard einfach hat. Ne? Man nennt das ja so schön die Inflation des Lebensstandards. Also je mehr Kohle man hat, desto teurer werden die Produkte, die man vorher auch schon hatte. Aber ne, so jetzt halt eine andere Marke oder Qualität oder wie auch immer. Und die kam zu einem Zeitpunkt, als ihre Töchter 15 und 17 waren. Und was eben ihre innere Unruhe ausgemacht hatte, war, dass sie jetzt merkte, Mann, meine Kinder sind bald aus dem Haus. Mhm. Das war dann für sie so wie die innere Erlaubnis, nochmal über ihre eigenen Wünsche nachzudenken, weil sie eben ein starkes Versorgungsmotiv hatte und deshalb ganz stark in ihrer Karriere darauf ausgerichtet war, möglichst viel Einkommen zu generieren. Ja. Und diese Aussicht darauf, dass die Kinder irgendwann selbstständig werden würden, und es hatte bis dahin ja, dann würde es ja noch dauern, aber diese Aussicht darauf, die hat ihren neuen inneren Möglichkeitsraum eröffnet, der sie eben mit diesen Fragen überhaupt mal konfrontiert hat. Hey, was ist eigentlich meins und was will ich eigentlich wirklich? Und die hat dann, und das ist eben eine wirklich schöne Erfolgsgeschichte, nach der Beratung bei uns den Kurs ganz schön doll gewechselt. Wir haben dann auch viel über Werte gesprochen, die übrigens nicht die sind nicht zu überbrücken. Ja, wenn du ganz andere Werte hast als das Unternehmen, in dem du arbeitest, da kannst du viel Jobcrafting machen, wie du willst, wird halt einfach nichts dann. Aber auf jeden Fall haben wir auch viel über Werte gesprochen. Und die hat dann ein Yoga-Studio aufgemacht, also hat eine Ausbildung in einer alternativmedizinischen Richtung absolviert und hat ein Yoga-Studio aufgemacht, wo sie sich konzentriert hat auf Hormon-Yoga für Frauen in der Perimenopause und Menopause. Und ich meine, das ist ja vollkommen abgefahren, ja. Also das ist ja was ganz anderes als das, was sie vorher gemacht hat. Sie hatte diesen Prozess aber parallel und schleichend gestaltet, nämlich um diesem Sicherheitsmotiv in ihr selbst auch Rechnung zu tragen und dann so lange noch auch in der Pharmaindustrie gewirkt, bis dieses andere Standbein für sie ausreichend viel Sicherheit generiert hat. Und das war ein Prozess natürlich über mehrere Jahre, aber man muss nicht unbedingt angekommen sein in der neuen Form, um damit schon glücklich zu sein, sondern auch der Prozess des Werdens und der sozusagen nachhaltigen neuen Zielorientierung, der beflügelt ja innerlich auch schon. Und, das erleben wir auch immer wieder, dann wird auf einmal der Job, den man hat, obwohl er sich vielleicht gar nicht so doll verändert hat, auch schöner, weil einfach dieses innere Freiheitsgefühl wieder da ist, was einem dann auch erlaubt, die guten Seiten an dem Job zu sehen, den man gerade hat. Dazu neigen wir nämlich neben dem verfrühten Wechsel auch, dass wir schwarz malen, wenn wir so leichte Gefühle der Unzufriedenheit haben.
Total, ja. Ja,
und das außerdem ist ja auch anstrengend, ne, sich damit wirklich detailliert auseinanderzusetzen. Also natürlich wünschen sich die meisten Leute einfach so einen Schnipp-Heurika-Moment, in dem sie dann wissen, ah, okay, ich möchte jetzt nicht mehr Vertriebsleiter im Unternehmen XY sein, sondern ich möchte jetzt was anderes machen. Aber deshalb hab ich eben dieses Buch geschrieben und haben wir diesen Kurs auch aufgesetzt, weil das jeder kann. Man muss es halt nur anleiten, ja. Und wir wollen es so ein bisschen demokratisieren, dass Leute auch wirklich sich auf den Weg machen und sich strukturiert damit auseinandersetzen, wie sie denn positiv auf ihren Job einwirken können, weil letztendlich, apropos gesund arbeiten, sind die Leute dann natürlich auch nicht nur motivierter und das auch gut fürs Unternehmen, sondern sie sind auch weniger krank. Sie sind weniger frustriert, sie haben weniger Fehltage, sie führen bessere Beziehungen bei der Arbeit, was sich automatisch natürlich auch auf das Immunsystem positiv auswirkt und auf die Laune ja ohnehin. Also es hat eigentlich nur Vorteile, das zu machen, muss ich wirklich mal sagen. Und das kann man ja von wenigen Sachen sagen, aber von dieser Sache kann man das definitiv sagen.
Ja, ich würde auch richtig gerne teilnehmen. Vielleicht muss ich mich heimlich selber auf die Liste setzen. Nein, mache ich nicht, aber...
Wir laden dich herzlich ein.
Dankeschön, dankeschön. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Also wirklich ganz lieben Dank, dass ihr hier dreimal die Teilnehmer verlost. Alle Infos dazu habe ich ja auch schon genannt. Und ganz großen Dank für deine großartigen Insights. Ich gehe total inspiriert aus diesem Gespräch raus. Danke, Ragnhild.
Vielen Dank, es freut mich sehr.
Wenn ihr jetzt genauso inspiriert seid von Ragnhild wie ich und euch super gerne nochmal näher mit eurer beruflichen Situation auseinandersetzen wollt, dann nehmt doch gerne auch am Gewinnspiel teil, wo wir dreimal die Teilnahme an ihrem Jobcrafting-Kurs verlosen. Alle Infos dazu und auch das Formular zur Teilnahme, die findet ihr in den Shownotes. Es gibt außerdem übrigens einen Test auch, den man auf der Jobcrafting-Seite von Ragnhild machen kann, um einfach mal einzuschätzen, Mensch, wie zufrieden bin ich denn eigentlich mit meinem Job? Diesen Test, den verlinke ich euch dort auch nochmal gerne. Ask me anything. Ja, ihr habt mich gefragt, was braucht es für eine dauerhafte Veränderung meines Verhaltens? Und da könnte ich euch jetzt ganz viele psychologische Theorien runterbeten, finde ich aber wenig zielführend. Deswegen mal drei Aspekte, die in vielen Theorien vorkommen und die meiner Meinung nach sehr zentral hier sind. Ich mache das mal am Beispiel von Zahnseide benutzen, weil das für mich tatsächlich etwas war, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, was ich definitiv regelmäßig jeden Tag machen möchte. Und zeige euch mal, was da dazugehört. Das eine ist der Aspekt Motivation. Ne? Also warum will ich denn überhaupt etwas verändern? Mir persönlich ist Zahngesundheit super wichtig und deswegen wollte ich mich da gerne mehr drum kümmern und zwar genauso selbstverständlich, wie ich eben auch Zähne putze. Ne? Gehört ja auch ganz normal dazu und das stelle ich ja gar nicht mehr in Frage. Das zweite ist das Thema Routine und vor allen Dingen Dinge immer und immer wieder machen. Ne? Also Wiederholungen und zwar wirklich konsequent immer wieder dranbleiben. Warum? Alles, was wir neu machen und was wir vielleicht zum ersten, zweiten oder dritten Mal machen, das kostet uns noch verhältnismäßig viel Energie. Und der Körper ist so angelegt, dass wir natürlich Energie sparen wollen. Das heißt, er stemmt sich so ein bisschen dagegen, wenn wir neue Sachen machen, weil wir immer wieder einen Aufwand machen müssen dafür. Und zwar vor allen Dingen, wenn wir gestresst sind, wenn wir ausgelaugt sind oder wenn wir müde sind. Sprich, wenn ich da abends stand und es war irgendwie 23:30 und normalerweise gehe ich um 10 ins Bett und ich war super müde, dann war ich so, oh, jetzt noch Zahnseide, machst du morgen. Ne? Also da merke ich dann besonders, okay, es ist einfach noch nicht so automatisiert und es kostet mich noch vergleichsweise viel Energie, das zu machen, weil ich einfach noch nicht so viel Routine da drin habe. Und der dritte Punkt, der mir wirklich enorm geholfen hat, ist zum einen Ziele erreichbar machen, ne? Nämlich, dass ich auch wirklich Erfolge habe, mir vielleicht nicht am Anfang vorzunehmen, Mensch, ich will das jetzt jeden Tag sofort schaffen, ne? Weil dann ist vielleicht auch die Frustration groß, wenn ich dann mal einen Tag auslasse. Oder dann vielleicht eher zu sagen, okay, dann versuche ich es zumindest erstmal jeden zweiten Tag, ne? Oder suche mir bestimmte Wochentage raus und versuche das erstmal zu schaffen, weil dadurch bekomme ich kleine Erfolge. Und das dann zu visualisieren und zu tracken. Ne? Es gibt ja auch Habit-Tracker, wo man das so richtig schön ankreuzen kann. Oder ich mache mir so einen kleinen Kalender, wo ich jedes Mal ein Kreuzchen setze. Das motiviert einfach enorm, um dran zu bleiben und auch um die Ziele und die Erreichung der eigenen Ziele sichtbar zu machen. Also das ist ganz elementar, ne? Dass wir diese Ziele wirklich erreichbar machen, dass die einfach sind für uns und wir dadurch auch merken, ah cool, das klappt tatsächlich. Und ich habe es geschafft, dieses Jahr wirklich jeden einzelnen Tag, also bis heute zum Stichtag, Aufnahmetag, Zahnseide zu benutzen, außer zweimal. Also ich bin richtig stolz darauf, ne? Unter anderem, weil ich eben angefangen habe, es wirklich regelmäßig, ohne viel Umschweife und ohne Ausreden zu machen und weil ich es angefangen habe, vor allen Dingen mir zu visualisieren. Ich habe jedes Mal ein Kreuzchen gesetzt und das hat mich total motiviert, dran zu bleiben. Also das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, diese drei Aspekte: Motivation, Wiederholung, Routine und Ziele erreichbar machen. Wundertüte. Ja, wir haben ja jetzt die Vorweihnachtszeit und der ein oder die andere sucht vielleicht noch nach einem Geschenk. Und deswegen dachte ich mir, ich teile mal mit euch meine Top 3 Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und vielleicht hilft euch das ja für eine Person noch ein passendes Geschenk zu finden. Also, es sind alles drei Romane. Der erste Roman ist Für Polina von Takis Würger. Ein unglaublich berührender, ganz nahegehender Roman, wo sich der Protagonist in seine ganz langjährige erst Kindheitsfreundin und dann irgendwann ja auch erwachsene Freundin verliebt. Und der hat ein großes Talent zum Klavierspielen. Und komponiert auch eine Melodie für sie. Die beiden leben sich so mit der Zeit auseinander und er versucht dann durch diese Melodie sie wiederzufinden. Und es ist ein wirklich fantastischer Roman, der mich total gefesselt hat und auch emotional sehr berührend war. Der zweite Roman, den ich euch empfehlen möchte, ist Atmosphere von Taylor Jenkins Reid. Und zwar spielt der in den frühen 1980er Jahren im NASA-Umfeld, also in dem NASA Space Shuttle-Programm. Und die Protagonistin dort wird als eine der ersten für dieses Space Shuttle-Programm ausgewählt und wird Astronautin. Und da wird dann gezeigt, Mensch, wie sie auch in dieser eigentlich sehr starken Männerdomäne sich behauptet und gleichzeitig natürlich auch mit verschiedenen persönlichen Herausforderungen zu tun hat. Das war auch wirklich ein ganz toller Roman, kann ich sehr empfehlen. Und als drittes Yoga Town von Daniel Speck. Das ist ein Roman, der verschiedene Zeitebenen miteinander verbindet. Das mag ich immer sehr gerne. Das spielt zum einen im Hier und Jetzt und auch im 1968 und zeichnet eine Familiengeschichte nach, die angefangen hat auf einem Weg, auf einer Reise nach Indien 1968. Und das ist ganz inspirierend, weil man so das Gefühl hat, man taucht total in diese Hippie-Welt von damals ein und gleichzeitig eben ein Familiengeheimnis der Gegenwart dadurch gelüftet wird. Und es verbindet also verschiedene Generationen, verschiedene Bewegungen, könnte man fast sagen. Und dieser Roman hat mich auch total gefesselt und war wirklich ein ganz tolles Buch. Also vielleicht ist bei diesen dreien ja eins für euch dabei. Ich kann sie wirklich alle drei total empfehlen. Und mich würde auch total interessieren, weil ich ja jetzt meine Bücher fürs nächste Jahr gerade raussuche, was denn deine größte Buchempfehlung ist für dieses Jahr. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare bei Spotify schreiben. Ich freue mich nämlich immer total über Buchempfehlungen. Ich lese vor allen Dingen Romane, das muss man vielleicht an der gleichen Stelle noch sagen. Also wenn ihr da etwas für mich habt, dann bitte schreibt es mir da rein. Ich bin immer auf der Suche nach guten neuen Büchern. Damit sind wir am Ende dieser Jubiläumsfolge angekommen. Und wie gesagt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Das ist ein großes Geschenk für mich. Oder leitet diese Folge weiter an eine Person, die das gerade hören muss. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu vernetzen, gerne über Instagram oder über LinkedIn. Und dort könnt ihr mir auch immer eure Themenwünsche dalassen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, dass du heute zugehört hast, dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und auch in deine berufliche Zukunft und Zufriedenheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.